Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist der Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier erzählen Menschen die Geschichte ihrer Tierschutzhunde, mit denen sie leben, arbeiten und oder die sie vermitteln. Und heute sind wir verbunden mit der Tierschützerin, Hundetrainerin und Radiomoderatorin Jessica Witte-Winter. Hallo Jessica.
Ja, hallo. Ich grüße dich.
Freue mich so, dass es klappt. Eins deiner Anliegen ist, du hast keine Lust mehr auf Tierschutz, der die Verantwortung abschiebt. Und darüber wollen wir auf jeden Fall ganz genau sprechen. Aber erstmal zu dir. Es gibt wahnsinnig viel zu erzählen, weil du schon so lange und engagiert mit Hunden im In- und Ausland arbeitest. Und wir fangen einfach mal vorne an. Seit wann lebst du mit Hunden und was macht sie so besonders für dich?
Ich gehöre tatsächlich zu denen, die mit Hunden aufgewachsen sind. Und dann, als ich ausgezogen bin, hatte ich erstmal keinen Hund. Dann wurde unsere erste Tochter geboren. Da kam dann unser erster Hund dazu. Das war allerdings, wie ich heute weiß, ich war damals noch jung und hatte mit Tierschutz noch nicht so wirklich zu tun. Das war so ein ganz klassischer eBay-Kofferraumwelpe. Also ich bin da voll drauf reingefallen auf dieses, oh Gott, der arme Hund. Und das war ein Versehen. Der Nachbarshund ist da drüber gehüpft und das sollte eigentlich gar nicht sein. Und naja, und der hatte auch so ein riesen Horn auf dem Kopf und war der Letzte und keiner wollte ihn haben. Und naja, dann haben wir ihn halt genommen. Letztendlich wurde er als Labrador angeboten. Ich würde mal sagen, also Labrador ist da nicht mal vorbeigeguckt. Er sah letztendlich aus wie so eine Mischung aus Dogge und Riesenschnauzer.
Ach Mensch.
Also hatte wirklich mit dem Labrador gar nichts zu tun. Und war trotzdem ein super toller Hund, der dann auch unsere Kinder praktisch mit die ersten Jahre betreut hat. Dann kam noch ein Jack Russell dazu. Und das waren dann lange Zeit unsere beiden einzigen Hunde, muss ich ja inzwischen fast sagen, weil zwei Hunde hatten wir dann lange nicht mehr. Der Kontakt zum Tierschutz kam dann tatsächlich über eine Auslandsreise. Wir haben mit den Familien, also mit der Familie immer einen Cluburlaub in der Türkei gemacht, schon seitdem die Kinder ganz, ganz klein sind, immer in den gleichen Club. Und so als der Jüngste, also ich habe drei Kinder und als der Jüngste dann so 5, 6 war, habe ich angefangen, mich tierisch zu langweilen bei diesen Cluburlauben, weil die Kinder, und das ist ja auch Sinn und Zweck, natürlich die ganze Zeit dann einfach nur unterwegs sind und Spaß haben und die Eltern dann mit 6 Jahren jetzt auch nicht mehr so wirklich aufpassen müssen, vor allem weil mein Mann ja auch noch dabei war. Und dann habe ich geguckt, Mensch, was könnte ich denn noch so Schönes, Sinnvolles machen? Und bin dann an einen Tierschutzverein gekommen, der in der Nähe, eine halbe Stunde entfernt, eine Auffangstation hatte. Das war in der Türkei. Und da bin ich dann hingefahren und von dort habe ich dann immer, also von diesem Tag an habe ich dann dort immer, während die Familie den Cluburlaub gemacht hat, habe ich immer vormittags dort 3, 4 Stunden mitgearbeitet. Das dann über mehrere Jahre. Und habe dann auch angefangen, Pflegestelle zu sein. Wobei das in der Türkei nicht wirklich, wie sage ich das jetzt, nicht so einfach ist. Also offiziell werden die Hunde nur an Endstellen direkt weitervermittelt. Also du kannst einen Hund aus der Türkei nur aus der Türkei rausholen, wenn es dein eigener Hund ist. Das ist sehr kompliziert, weil das ein nicht gelistetes Drittland ist. Aber so fing es alles an mit den ganzen Tierschutzhunden. Dann die Geschichte zu meinen eigenen Tierschutzhunden kommt tatsächlich so, dass als dann der Mischling von Dogge und Riesenschnauzer verstorben ist, hatten wir ja noch den anderen kleinen Hund und der war da auch schon, ich glaube, 10 Jahre alt, dieser kleine Jack Russell. Also die haben wirklich sehr lange Zeit miteinander verbracht und mir war klar, dass wenn der Hund stirbt, dann muss da noch relativ schnell wieder einer nachkommen, weil sonst ist der einfach total, na, die trauern halt sehr, wenn die so lange Zeit miteinander verbracht haben. Und wir sind dann in den Urlaub geflogen, das war nach Mallorca, also nur so eine Woche, Kurztrip, und haben gesagt, okay, von dort werden wir uns irgendeinen Hund mitnehmen und sind dann dort die Tierheime abgeklappert und haben dann, ich glaube, beim 3. oder 4. Tierheim unseren Benito gefunden und das war praktisch der erste Tierschutzhund, der dann wirklich bei uns eingezogen ist. Und das ist jetzt aber tatsächlich auch schon wieder 15 Jahre her.
Ist das auch ein Pudenko gewesen oder ein Galgo? Was war das für einer?
Ich würde mal, also Podenco ist ja da immer mit drin, irgendwie einfach mal vorbeigelaufen, auf jeden Fall. Ansonsten hatte er eher so ein bisschen länglicheres Fell, also vielleicht vom Charakter her eher so ein Labrador nicht, sondern eher so vielleicht so ein Golden Retriever oder so mit drin gewesen. Also eine sehr, sehr sanfte Mischung. Also wirklich nicht wirklich viel mit einem Podenco, außer diese ausgeprägte Hör. Die können ja so unglaublich gut hören, die Podenkos. Mhm. Und wenn da draußen vorm Fenster ein Eichhörnchen über den Ast krabbelt, dann hören die das. Und das war bei ihm auch ausgeprägt. Aber ansonsten hatte er wirklich mit den Podenkos, zum Glück muss ich inzwischen sagen, weil damals kannte ich mich noch nicht wirklich gut aus mit Hunden, nicht wirklich viel gemein.
Wir haben in diesem Podcast schon häufig gehört und es ist mir auch so gegangen, der erste Tierschutzhund, der stellt so die Weichen fürs weitere Leben. Also man lässt sich ausbilden zur Hundetrainerin, man wird zur Tierschützerin oder startet einen Podcast. Ein Kumpel von mir, der hat die Galgo-Märsche jetzt in Berlin, die er organisiert. War das bei dir ähnlich?
Ja, das kann ich definitiv so unterschreiben. Also mit Benito fing alles an. Das ist tatsächlich so, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, aber wahrscheinlich ist das tatsächlich so. Also Benito war ein sehr, sehr einfacher und total toller Hund. Und es war relativ zeitgleich, dass ich angefangen habe, in der Türkei, dort in der Auffangstation, immer zu arbeiten. Und die Pflegehunde, die ich dann mit aufgenommen habe, da war Benito derjenige, der das immer alles geregelt hat, der also ganz viel von der Erziehung übernommen hat und den Hunden unglaublich geholfen hat, sich hier zu integrieren. Und ja, insofern war Bidito definitiv der Anfang.
Das ist super spannend. Mit wie vielen Hunden lebst du aktuell zusammen?
Im Moment leben bei uns 6 Hunde. Das sind, ich sage immer, es sind eigentlich nur 4 Hunde. Also die 4 Hunde sind so mein Rudel, mit dem ich auch wirklich immer jeden Tag im Grunewald spazieren bin. Und mit denen wir immer gemeinsam in Urlaub fahren. Die anderen beiden, das eine ist ein Chihuahua, der ist inzwischen schon 14. Und Chihuahuas sind ja eh sehr speziell und das wird im Alter nicht weniger. Und der ist eher, ja, der möchte eigentlich am liebsten zu Hause in seinem Körbchen alleine gelassen werden und möchte eigentlich nur auf dem Schoß und ist da nicht so wirklich daran interessiert, irgendwas zu unternehmen. Und das andere ist der Hund unserer Tochter, die wieder bei uns eingezogen ist. Das ist auch ein Hund, der jetzt nicht so wirklich aufs Rudel steht. Das ist so eine Mischung aus, also auch aus dem Tierschutz, aus der Slowakei, glaube ich, so eine Mischung aus Malteser und Yorkshire, sowas Kleines. Mhm. Und ist so die absolute Prinzessin. Also die ist auch, geht zwar schon auch mal mit im Grunewald spazieren, aber eigentlich möchte sie nur zu Hause liegen und in der Sonne dösen und gefressen werden und gestreichelt werden.
Es ist so witzig. Es gibt wirklich Hunde, die möchten gerne alleine sein. Die möchten nicht so zusammen mit mehreren leben. Die genießen das, mit ihrem Menschen die Zeit zu verbringen, ne?
Ja, absolut. Aber ich glaube, das ist ja bei uns Menschen auch so. Also es gibt ja Menschen, die haben einen super großen Freundeskreis und die finden das total toll mit einer großen Gruppe und hier tralali und tralala. Und dann gibt es Menschen, die sind in ihrer eigenen Bubble und haben vielleicht die Familie oder also so wie wir zum Beispiel. Wir haben, also ich persönlich habe eine Freundin, die sehe ich ungefähr, also wenn es hochkommt, einmal im Jahr und wir telefonieren auch vielleicht einmal im halben Jahr. Aber die habe ich halt schon seit ja 40 Jahren. Ansonsten ist die Familie das, was mir reicht. Und andere finden das halt toll, in einer großen Gruppe irgendwie viel zu unternehmen. Und so ist es bei den Hunden auch.
Das ist richtig. Du teilst ja auch viel auf Instagram deine Arbeit, aber auch die Geschichte deiner Hunde und die Geschichte deines Hundes Bishop, der aktuell ja bei dir lebt, richtig? Die fand ich sehr berührend. Und nicht nur ich, auch meine Freundin Dani folgt dir, weil sie die Geschichten der Hunde und deine Arbeit sehr spannend findet. Und Bishop ist ja zu euch gekommen, weil du bist ja eben schon sehr lange als Pflegestelle dabei. Vielleicht können wir anhand seiner Geschichte nachvollziehen, wie du arbeitest, wenn du Pflegestelle bist. Wie ist denn Bishop zu dir gekommen?
Also es war damals, irgendwann habe ich aufgehört, für die Türkei Pflegestelle zu machen, weil es einfach nicht gut funktioniert und weil es halt einfach auch so eine gesetzliche Grauzone ist. Und dann habe ich überlegt, okay, ich würde aber gerne für einen anderen Verein Pflegestelle machen. Habe dann lange gesucht, weil ja, ist leider Gottes halt auch damals schon. Bei Tierschutzvereinen hatte ich immer so das Gefühl, oh nee, ich weiß nicht. Und dann bin ich auf einen getroffen, Europas Poten heißt der, die sind auch hier in Berlin in der Nähe. Und die Claudia, die diesen Verein praktisch leitet, kam dann zu Besuch und meinte so, auch geil, cool, dass du Pflegestelle machen möchtest. Und wir haben uns lange kennengelernt, lange Gespräche geführt. Und dann war es soweit, dann sollte ich mir einen Hund aussuchen. Und ich habe zu ihr gesagt, du, er sollte halt nicht zu groß sein. Er sollte jetzt kein Problem mit Kindern haben, auch wenn die Kinder da schon groß waren. Also ich glaube, mein Sohn, der Jüngste, war, glaube ich, mindestens schon 10. Sonst ist es mir egal. Und dann hat sie gesagt, okay, sie hört sich mal um und sucht einen aus. Und dann hat sie mir Bishop vorgeschlagen und ich habe gesagt, ja, okay. Und als Bishop ankam, hatte er logischerweise schon den Transport hinter sich, der immer sehr dramatisch ist. Ne? Und ich habe ihn in Empfang genommen und das war nachts um 3. Der Verein, diese Europas Pfoten, da ist es auch so, die vermitteln nur in Berlin und Brandenburg. Und die Claudia ist bei jeder Übergabe dabei. Also bei jeder, wirklich jeder Übergabe steht die da nachts um 2, um 3, um 4, völlig egal, steht die da und gibt die Hunde persönlich zu den Pflegestellen, was ich auch ganz toll finde. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, war es irgendwie morgens um 4 oder 5. Und ich habe es immer so gemacht, dass ich mit dem Pflegehunden dann erstmal in unser Gästezimmer gegangen bin, um die so ein bisschen zu beruhigen, also um ihnen so ein bisschen zu zeigen, ey, das ist hier jetzt alles mega gruselig, aber es ist ein menschlicher Kontakt da. Wir machen jetzt gar nichts, wir legen uns jetzt einfach nur hin und chillen erstmal und schlafen. Und dann habe ich immer abgewartet und geguckt, wie die Hunde so reagieren. Und Bishop ist ja ein, ja, also ein großer, kräftiger Hund, größer als erwartet. Ich wollte eigentlich nicht so einen großen. Bishop wiegt, ich glaube, über 30 Kilo. Also so ein richtiger rumänischer Hürdenhund, so wie man ihn sich vorstellt, so ein richtiger gestandener Hund. Und der war wirklich ein Häufchen Elend. Und wir hatten, ich weiß nicht, es gibt diese, die kennst du bestimmt auch, diese kleinen Trampolins, die man sich ins Zimmer stellen kann. Mhm. Und meine Tochter war damals so im Fitnesswahn und hat immer dieses Trampolin gemacht. Und es stand eben in diesem Zimmer und er hat sich unter diesem Trampolin versteckt. Kann man sich bildlich vorstellen, ungefähr Schäferhundgröße, der darunter unter dieses Trampolin kriecht, da war echt nicht viel Platz.
Oh Mann.
Und der lag da unten drunter und wollte partout nicht rauskommen. Er hat sich total verkrochen, war völlig, völlig verängstigt und wollte einfach nicht rauskommen. Dann war irgendwann, das war auch Sommer und es war dann mittags am nächsten Tag und natürlich mein Mann wollte den Hund sehen und so. Und ich habe gedacht, der liegt immer noch da unten, lass ihm einfach noch Zeit. Naja, und dann ist es wie in jeder Ehe, dann sagt der eine, nee, lass ihm doch Zeit. Und dann sage ich, nein, wir müssen ihn rausholen. Und dann haben wir hin und her diskutiert, was machen wir jetzt? Holen wir den Hund da raus? Also zwingen wir ihn praktisch zum Kontakt aufnehmen oder lassen wir ihn erstmal da unten in Ruhe akklimatisieren? Wir sind zu keinem Entschluss gekommen und dann habe ich Claudia angerufen und habe gesagt, Claudia, ich weiß nicht, was machen wir jetzt? Und hat sie gesagt, du, ich bin in 2 Stunden da. Das ist es, was einen guten Tierschutzverein ausmacht. Ich wusste nicht weiter, habe meine Kontaktperson angerufen und die hat gesagt, ey, kein Problem, in 2 Stunden bin ich bei dir. Dann hat sie das auch wirklich relativ schnell für uns managen können, weil es ist schon so, dass, finde ich, man die Hunde so ein bisschen nach Länder einteilen kann. Also dass beispielsweise in Spanien hast du halt viele Podencos, da hast du viele Jagdhunde. In Rumänien hast du viele autarke Hunde, die selbstständig auf der Straße gelebt haben oder zumindest die Elterntiere auf der Straße gelebt haben. Das heißt, die sind nicht unbedingt pro Mensch, aber auch nicht gegen Mensch, sondern die sind einfach unglaublich vorsichtig, weil sie ja von der Muttermilch praktisch mitbekommen haben, ey, Menschen können echt grausame Dinge tun, aber möglicherweise können sie dir auch Futter geben. Du darfst bloß nicht ins Haus. Die rumänischen Hunde dürfen niemals ins Haus. Das ist ein absolutes No-Go. Das wusste ich damals natürlich nicht. Claudia allerdings schon. Und dementsprechend war Bishop halt noch nie in einem Haus. Und dieses Gästezimmer und dieses ganze Haus drumherum hat ihm wahnsinnige Angst gemacht. Und deshalb hat Claudia ihn einfach nur, er hatte noch das Sicherheitsgeschirr an, hat ihn da relativ liebevolle Konsequenz ist ja immer so das Zauberwort, hat ihn da liebevoll und konsequent ein bisschen rausgezogen und hat ihn in den Garten gebracht. Und dann war auch erstmal das Schlimmste vorbei. Es hat dann noch lange gebraucht, bis wir mit ihm Kontakt aufnehmen konnten. Es hat auch noch sehr, sehr lange gebraucht, bis er ins Haus gegangen ist. Das war für ihn wie Lava. Er wollte auf gar keinen Fall auf den Fliesen oder auf irgendeinem Boden im Haus laufen. Das hat noch lange gedauert. Aber so fing das alles an.
Wie lange hat das gedauert, bis er sich daran gewöhnt hat?
Ich würde mal sagen, so 2-3 Wochen hat es schon gedauert, bis er so sich einigermaßen sicher bewegen konnte. Glücklicherweise hatten wir auch da Benito schon, der natürlich, ich meine, Mensch-Hund-Kommunikation ist eine Sache, aber Hund-Hund ist immer viel einfacher. Und Benito hat einfach Bishop relativ schnell klargemacht, du, hier ist total easy, ist total geil hier, du brauchst keine Angst haben und wir gehen hier alle ins Haus und guck mal, da ist was zu fressen, da ist was zu saufen, lass uns eine Runde spielen, ist alles gut, chill mal, jetzt ist das Schlimmste vorbei. Das ist sehr hilfreich gewesen, auch bei Bishop. Allerdings war bei Bishop von Anfang an schon klar, der ist kein Kuschelhund. Der ist, logisch, ist ein Herdenschutzhund. Die Genetik ist nicht darauf angelegt, ein guter Freund oder irgendwie hier viel Zärtlichkeiten auszutauschen mit dem Menschen, sondern der hat einen ganz anderen Job. Und das hat man schon gemerkt. Also er war jetzt den Menschen gegenüber durchaus wohlgesonnen, aber hat sich eher zurückgezogen, hat sich eher irgendwo hingelegt und hat beobachtet. Und ja, trotzdem hatten wir relativ schnell Interessenten. Und bei dem Verein ist es so, dass man nach dem ersten Kennenlernen gibt es ein Probewohnen. Das heißt, es ist immer die Möglichkeit zu sagen, nee, es funktioniert nicht, sorry. Dauert allerdings nie länger als eine Woche. Und das war ein junges Pärchen. Er wollte unbedingt den Hund. Sie war so ein bisschen verhalten, aber eigentlich schon auch. Die Schwiegereltern haben direkt nebenan gewohnt. Also eigentlich war alles ziemlich perfekt. Aber die haben mich dann nach 3 Tagen angerufen und haben gesagt, nee, das funktioniert alles nicht. Und ja, gut, dann habe ich ihn wieder abgeholt. Dann hatten wir ja, 2 Wochen später nochmal eine Interessentin, diesmal auch eine Familie mit Haus und Garten. Schon etwas älter, war auch nicht der erste Hund, also die hatten auch vorher schon Hunde. Auch erstmal, ja, super, alles klar, Probe wohnen. Und dann haben sie mich auch nach 2 Tagen angerufen und meinten so, oh nee, ich weiß nicht. Und der nimmt ja gar keinen Kontakt auf und der kommt ja gar nicht, um sich streicheln zu lassen. So dieses Klassische, der Hund muss doch dankbar sein, dass er jetzt aus Rumänien raus ist und jetzt bei mir leben darf. Warum kommt er denn nicht und freut sich und kommt kuscheln und will mit mir spielen und so. Naja, und dann haben wir ihn wieder da abgeholt und dann hat mein Mann schon gesagt, nee, also jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt bleibt da. Und dann ist er geblieben.
Das ist aber schön, dass er bleiben durfte, weil wenn er dann noch mehr Versuche hätte starten müssen, das wäre ihm sicher nicht gut gegangen. Also
das wäre nicht gut für ihn gewesen, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es ist so wie Hundepension zum Beispiel. Ja? Mhm. Wenn man jetzt 2-3 verschiedene Hundepensionen ausprobieren muss, weil, warum auch immer, ist es jetzt auch nicht schön für den Hund, aber er kriegt auch keinen Knacks. Das ist es mit diesem Probewohnen. Deswegen finde ich das auch immer nicht so schlimm, solange die Leute nach 2-3 Tagen schon sagen können, und meistens gibt es da ja schon eine Tendenz, ob es funktioniert oder ob es eben nicht funktioniert. Aber Bishop war halt so ein ganz klassisches Beispiel dafür, dass die Hunde sich, gerade die Tierschutzhunde, einfach Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Nicht umsonst gibt es diese 3-Jahr-Regel, also 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate. 3 Tage braucht der Hund, um zu verstehen, ich bin jetzt in einem neuen Zuhause oder hier ist irgendwie scheint es so zu bleiben, die Situation jetzt. 3 Wochen, um zu verstehen, ja, okay. Und 3 Monate, um sich wirklich zu Hause zu fühlen. Und Bishop hat sich zu so einem fantastisch tollen Hund entwickelt, der ganz sanft und bestimmt und souverän, gut, Benito hat natürlich ihm auch alles gezeigt, aber er hat einfach jetzt den Job von Benito übernommen und macht es wirklich richtig toll.
Das ist schön. Wenn sich Menschen bei dir melden und sagen, ich interessiere mich für den Hund, nach welchen Kriterien entscheidest du, ob sie für dich überhaupt in Frage kommen?
Das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich eine Zeit lang aus dieser Adoption, Pflegestellen und dem ganzen Tierschutzkram ausgestiegen bin, weil mir die Adoptanten einfach tierisch auf den Zeiger gegangen sind. Es ist leider Gottes auch bei den Adoptanten so, dass ja Wegwerfgesellschaft ist das falsche Wort, das kann man damit nicht so wirklich verbinden, aber die denken halt immer noch, oder viele denken halt, entweder ich hatte schon immer einen Hund, du brauchst mir jetzt hier nichts erklären. Tierschutzhund, was soll denn da anders sein? Das ist das Erste. Das Zweite ist, der muss doch dankbar sein. Ich habe ihn doch da rausgeholt. Das ist das Zweite, was unglaublich in den Köpfen verankert ist. Und das Dritte ist dieses, wieso funktioniert der denn nicht? Ich mache das doch so wie bei allen anderen Hunden auch. Das verstehe ich nicht. Also viele Adoptanten, die früher einen Hund hatten, haben natürlich mit dem Hund, selbst wenn sie eine Hundeschule besucht haben, ganz andere Sachen gelernt. Also da ging es noch darum, den Hund zu dominieren. Heutzutage geht es ja eher um die Verbindung zwischen dem Hund. Und das ist was, das ist bei vielen Adoptanten, selbst wenn sie damals noch Kinder waren und keinen eigenen Hund hatten, haben sie das irgendwann mal gehört und so dieses klassische, der Hund hat reingepinkelt, ich muss ihm jetzt mit der Zeitung den Hintern versohlen. Das ist immer noch in den Köpfen drin, obwohl es zum Glück schon echt viele Jahrzehnte her ist. Deshalb sind Adoptanten für mich immer, oh, oh Gott, also Tierschutz super gerne, am liebsten aber ohne Adoptanten.
Ach ja, das glaube ich dir. Das ist auch nicht so einfach, weil ja eben jeder auch anders geprägt ist mit seinem Umgang mit Hunden. Und wie du sagst, dieser freundschaftliche mit Umgang mit Hunden, der setzt sich leider nur sehr langsam durch. Und wir erleben das ja auch in unserem Alltag immer wieder, wenn wir mit unseren Hunden unterwegs sind und Leute einen komisch angucken. Wie gehst du mit deinem Hund um? Was machst du denn da mit dem? Wenn sich jetzt, also Pflegestellen sind ja in der Regel sehr rar. Und es ist ja
Ja.
eigentlich gut, wenn ein Hund aus dem Auslandstierschutz kommt, dass er erstmal in einer Pflegestelle ist, erstmal ankommen kann, einer guten Pflegestelle, die eben auch damit umgehen kann, dass der Hund zum Beispiel erstmal sich irgendwo verkriecht und nicht raus möchte. Pflegestellen sind eben aber rar gesät. Wie entscheidest du, wer Pflegestelle für einen Hund werden kann?
Das ist tatsächlich ein bisschen einfacher, weil wenn jemand schon sagt, ich möchte gerne Pflegestelle werden, dann hat der von seiner Denkweise schon einen ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nämlich, ich bin bereit, etwas Neues zu versuchen, mich auf den Hund einzustellen. Ich bin bereit, abzuwarten, nicht nur Vorurteile zu haben. Ich bin bereit, auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die mir Tipps geben wollen, etc. etc. Das ist bei vielen Adoptanten, die sagen, ich möchte einen Hund adoptieren, nicht vorausgesetzt. Wenn du Glück hast, dann ist das so. Aber in der Regel ist es doch so, ich möchte gerne einen Hund adoptieren. Wann kann der denn bei mir einziehen? So nach dem Motto. Also Pflegestellen ist sowieso das Nonplusultra. Es gibt natürlich viel zu wenige Pflegestellen. Wenn es nach mir gehen würde, würde jeder Hund aus dem Tierschutz nur über Pflegestellen vermittelt werden, beziehungsweise von mir aus auch PS-Option ES, also Pflegestelle mit der Option Endstelle. Aber ich finde, jeder Verein muss die Verantwortung übernehmen, dass es eben nicht hundertprozentig klappt und dass der Hund da wieder raus muss, auch wenn man im Vorfeld alles versucht hat, richtig zu machen. Und insofern Pflegestellen, finde ich, ist es tatsächlich einfacher zu werden als jetzt, oder auch mit denen zusammenzuarbeiten, ist einfacher als mit Menschen, die in Anführungsstrichen direkt adoptieren möchten.
Wir hatten in einer Folge mit Fiona von Fam for Dogs gesprochen und die schulen auch ihre Pflegestellen und machen so Online-Seminare mit denen, damit so ein Grundwissen vorhanden ist. Das finde ich eigentlich auch eine gute Idee. Und manche sagen sogar, die sollen den Elfer machen beim Veterinäramt. Das ist natürlich sehr, sehr hoher Anspruch, aber gut für die Hunde.
Ja, also der Elfer ist halt auch, sagen wir es mal so, wie du vorhin schon gesagt hast, ich weiß nicht, es gibt unfassbar viele Hundetrainer. Und ich habe auch das Gefühl, jedes Mal, wenn ich im Grunewald eine Woche nicht war, gibt es schon wieder einen neuen Dogwalker, weil der Bedarf einfach da ist und der Bedarf an Hundetrainern ist auch da. Allerdings, jeder, der die Hundetrainerausbildung gemacht hat, beziehungsweise es gibt ja auch verschiedene Anbieter, aber die, ich sage mal, die normale, einfache, ohne groß viel Geld und Zeit zu investieren. Die Hundetrainerausbildung, da lernst du ja theoretisch schon viel, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob du mit Hunden umgehen kannst. Das lernst du tatsächlich erst in der Praxis. Und diese Praxis ist ja auch, die wird ja nicht abgefragt beim Veterinäramt, sondern du kriegst, um den Elfer dann zu machen, bekommst du eine Aufgabe vom Veterinäramt und entweder hast du Glück oder Pech. Vielleicht hast du auch Glück und es ist nur eine einfache Aufgabe. Und ja, dann hast du den Elfer und hast aber trotzdem keine, also es gibt wirklich Hundetrainer und nicht zu knapp, die da draußen rumlaufen, die wirklich, also theoretisch, wie bei Ärzten halt auch. Es gibt echt total tolle Ärzte, aber es gibt halt auch Ärzte, die ihr Studium mit 1,0 abgeschnitten haben. Und wenn du denen gegenüber sitzt, dann denkst du dir so, hallo, Entschuldigung, ne? So dieses Menschliche, dieses Emotionale, das Empathische, das fehlt. Und gerade weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen haben, dass heute viel in der Hundeerziehung darauf ausgelegt ist, die Verbindung zwischen dem Hund. Also heute ist eigentlich die Erziehungsarbeit, ist eigentlich Bindungsarbeit. Und das lernt man leider beim Hundetraining heutzutage noch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann.
Ja, das können wir nur hoffen. Ja, dieser Elva, das ist eine Geschichte für sich. Also Elva, für alle, die es nicht wissen, da geht es um Paragraph 11. Und wenn man mit Tieren arbeiten möchte, dann muss man beim Veterinäramt eine Prüfung ablegen. Und das nennt sich dann am Ende. Du bist nach Paragraph 11 geprüft und du darfst mit den Tieren dann arbeiten. Du bist ja neben deinem Engagement hier in Deutschland als Pflegestelle mit dem Tierschutzverein Europas Pfoten auch in Europa unterwegs, also jetzt in Rumänien gewesen. Warum genau dort? Und was ist deine Motivation?
Das war tatsächlich Zufall. Also diese Claudia von Europas Pfoten, die kenne ich eben, seitdem ich Bischof habe. Und Claudia war auch immer mein Ansprechpartner, wenn ich irgendeine Frage hatte mit irgendeinem komplizierten Hund, wenn ich irgendwas nicht deuten konnte bei meinem eigenen Rudel oder wenn ich irgendwie eine Frage hatte zu einem Hund aus dem Tierheim, dann war sie immer mein Ansprechpartner. Das heißt also, die Verbindung ist immer geblieben über all die Jahre. Und ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt her ist, ein paar Monate auf jeden Fall, ich glaube letztes Jahr oder keine Ahnung. Da habe ich mich so dolle darüber geärgert, weil wir eine Anfrage bekommen haben im Tierheim in Potsdam. Da arbeite ich ja ehrenamtlich mit den Hunden und kümmere mich um die Vermittlung und auch die Aufnahme der Hunde. Und wir haben eine Anfrage bekommen, da wollte also jemand seinen Hund abgeben, der aus dem Auslandstierschutz kommt. Und der Verein, der diesen Hund vermittelt hat, also der war noch nicht lange, es war ein Dreivierteljahr war der Hund in Deutschland. Und der Verein, der den Hund vermittelt hat, hat die Adoptanten ganz kläglich im Stich gelassen. Und das hat mich so wahnsinnig geärgert, weil es war halt nicht das erste Mal, sondern sowas kommt halt leider Gottes immer wieder vor. Und da ist mir so der Kragen geplatzt, weil ich mir gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass die Vereine einfach nur vermitteln. Ich verstehe die Vereine auch. Die haben im Hintergrund 500 Hunde, die raus müssen, denen es scheiße geht, die sie versorgen müssen und es werden jeden Tag mehr. Insofern ist natürlich verständlich, dass sie vermitteln wollen und dass man da vielleicht auch nicht immer hundertprozentig genau hinguckt oder dass man vermittelt und sich auf irgendwelche Ansagen oder Aussagen über den Hund verlässt, ohne es selber zu prüfen. Und darüber habe ich mich geärgert und dachte mir so, nee, ich zeige einfach mal einen Verein, der das richtig macht. Und deshalb bin ich mit Europas Pfoten nach Rumänien, weil die eben den Auslandstierschutz genauso machen, wie ich ihn für richtig halte. Also wird nur über Pflegestellen vermittelt, beziehungsweise Pflegestelle, Option, Endstelle. Es ist immer der persönliche Kontakt da. Vorkontrollen werden auch immer nur vom Verein gemacht. Es gibt ja inzwischen auch so viele Facebook-Gruppen, wo du dich melden kannst und Vorkontrollen für irgendeinen Tierschutzverein machen kannst in Hinterober-Dupfing. Der Vorkontrolleur hat zwar einen Fragebogen, aber der weiß überhaupt nicht, was ist das für ein Hund, passt der überhaupt in die Familie und so. Also da sind viele Sachen, die nicht so wirklich hundertprozentig gut laufen. Und deshalb bin ich nach Rumänien gefahren und habe einfach mal gezeigt, wie das so abläuft.
Wie war es, als du dann das erste Mal dort warst?
Es war zu dem Zeitpunkt, 2 Wochen vorher kam die Dokumentation raus von Nathan, How to Kill a Puppy and Get Rich oder so ähnlich. Ne? Hast du die gesehen?
Nein.
Musst du dir angucken. Mhm. Also das ist Pflicht, definitiv, für jeden, der im Tierschutz arbeitet. Die ist wirklich toll gemacht. Der Nathan hat da auch wirklich was Tolles in die richtige Richtung angeschoben. Aber leider Gottes endet er, es geht um Tötungsstationen in Rumänien und es geht darum, wie viel Schindluder da getrieben wird und dass es eigentlich alles Mafia-ähnliche Zustände sind. Und er drückt halt sehr auf die Tränendrüse, ist sehr emotional und es geht immer raus mit, oh Gott, wir müssen diese Hunde rausretten aus diesen Tötungsstationen. Und das ist halt leider Gottes echt der absolut falsche Weg, weil jeder Hund, der einmal in der Tötungsstation war, der hat so einen Dachschaden, der braucht erstmal ganz, ganz krasse Betreuung. Den kann man nicht einfach so von jetzt auf gleich vermitteln, weil die einfach ein Trauma haben, ein richtig großes Trauma. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf, das wahrscheinlich, und das Problem bei dieser Dokumentation, da muss ich nochmal kurz ausholen, das Problem bei der Dokumentation ist, dass er vor allem ein junges Publikum anspricht. Also lauter so TikTok, Instagram und so. Also ich würde mal sagen, seine Zielgruppe ist so 16 bis 25. Und dann ist schon raus. Und ich habe so persönlich die Sorge, dass wir ganz viele rumänische Hunde plötzlich hier haben, weil so viele sich denken, oh Gott, der arme Hund da aus der Tötungsstation, den muss ich jetzt retten. Und dann wird der nach Deutschland vermittelt, vielleicht über Direktadoption sogar, wenn es ganz doof läuft, das geht ja auch. Und dann sitzen die hier und haben einen total traumatisierten Hund und können mit dem überhaupt nicht umgehen. Und dann rufen sie wieder mich an vom Tierheim und sagen, ich habe hier einen traumatisierten Hund, ich kann mit dem nicht umgehen, ich möchte den gerne abgeben. Und dieser Hintergedanke war es, mit dem wir nach Rumänien gefahren sind. Und wir haben absichtlich keine Tötungsstation besucht, sondern wir haben uns auf die positiven Dinge konzentriert. Also wir haben Hunde von der Straße zur Kastration gebracht. Wir haben versucht, die Gypsies, die dort sehr präsent sind, davon zu überzeugen, dass sie ihren Hund doch bitte sterilisieren lassen auf unsere Kosten, weil die Welpen kosten ja sowieso Geld. Und wir haben die Straßenhunde versorgt, wir haben sie medizinisch versorgt und haben dann auch tatsächlich einen Hund, Maya hieß die Hündin, die ist dort in dieser kleinen, es gibt dort verschiedene Auffangstationen, also verschiedene kleine Außenstellen, wo eben die Hunde, wenn sie auf der Straße nicht bleiben können, aus welchen Gründen auch immer, weil sie krank sind, weil sie zu schwach sind, dann dort eben leben können und entweder so lange, bis sie gesund sind und dann wieder auf die Straße können oder eben vermittelt werden. Und einen Hund, den habe ich gleich gesehen beim ersten Moment. Maya, die war in dieser Außenstelle und die war eben sehr menschenbezogen und die haben wir auch mit nach Berlin genommen und die hat jetzt auch ein tolles Zuhause gefunden und da ist jetzt auch das Probewohnen vorbei, ich glaube, seit dem Wochenende und die ist jetzt hier total happy.
Das ist wunderschön. Aber was war denn, als du dann dort warst? Also ihr habt gesagt, Tötungsstation wollen wir nicht sehen. Wir konzentrieren uns auf die Menschen und auf Aufklärungsarbeit, auf Kastration, Sterilisation. Was hat dich besonders beeindruckt in der Zeit, als du da warst? Was hat dich vielleicht auch überrascht? Was war anders, als du dir vorgestellt hast?
Überrascht im positiven Sinne war tatsächlich die unfassbare Herzlichkeit der Tierschützer, die dort arbeiten. Also ich hatte ja gerade vorhin schon erzählt, dass mein Mann und ich, also unsere Familie, wir leben so in einer Blase. Ne? Also da ist jetzt, ne, wir sind so happy, wenn wir zusammen sind. Also wir gehen jetzt auch, wir haben jetzt irgendwie nicht so einen Freundeskreis, wo wir viel abends grillen oder irgendwie sowas. Und eigentlich war geplant, also mein Mann war dabei und es war geplant, dass wir am ersten Abend dort die Gabi, heißt praktisch der Kontakt von Claudia, die dort alles managt. Das ist so eine rüstige, wie alt ist sie denn? Vielleicht Anfang 60. So eine rüstige, drahtige, also die Duracell-Power, also die, egal. Auf jeden Fall sind wir da angekommen und dachten, okay, wir sagen jetzt nur mal kurz Hallo, dann gehen wir wieder ins Hotel und machen einen Gechillten, weil wir mussten ja nach Bukarest fliegen und sind dann von Bukarest nochmal 3 Stunden mit dem Auto nach Mangalia gefahren und waren eigentlich durch. Mhm. Hatten jetzt eigentlich, wir sind morgens um 5 aufgestanden oder 4, also wir hatten eigentlich keinen Bock auf jetzt irgendwie soziale Interaktion. Wir wollten nur kurz einen Höflichkeitsbesuch machen. Und dann sind wir da angekommen und dann war aber nichts mit kurzem Höflichkeitsbesuch, sondern dann hatten die alle Außenstellen, die für diesen Verein arbeiten, zum Barbecue eingeladen. Und dann saßen wir also plötzlich nicht zu zweit romantisch am Strand mit einem Glas Wein, so wie wir es eigentlich gedacht haben. Mangalia ist nämlich tatsächlich auch eine schöne Ecke. Sondern wir saßen also mitten in einem Barbecue in ihrem Zuhause mit, ich weiß nicht, wir waren wahrscheinlich 15 Leute. Alles Rumänen, bis auf Claudia und Katrin vom Verein, die noch dabei waren. Und logischerweise das Englisch, was sie sprechen, ist halt auch, also man muss sich sehr konzentrieren. Und es war so, es waren, ich weiß nicht, 3 Stunden. Es war so unfassbar lecker. Es war so viel Herzlichkeit. Also es war einfach erstmal ein total flashender Abend. Und dann haben wir ja diese verschiedenen Außenstellen besucht. Und auch dort die Herzlichkeit erstmal, wie sie miteinander umgehen. Also nicht nur mit uns als Gästen, sondern auch untereinander. Die Herzlichkeit, dass jeder jeden unterstützt, dass sie aus unglaublich einfachen Dingen was machen können, im Sinne von Katzenhäuser zum Beispiel, die sie bauen, die dann einfach dafür sorgen, dass die Katzen besser vor der Sonne geschützt sind, auch im Winter vor der Kälte, im Sommer vor der Hitze oder kleine Außenstellen, wo dann verschiedene Hunde zusammenleben auf einem großen Hof. Und die Häuser, also die Hütten praktisch, die haben ja nicht wirklich, ist ja nicht so wie bei uns, da gehst du los und kaufst eine Hundehütte, sondern das ist da halt alles irgendwie zusammengeschustert aus irgendwelchen Sachen. Und ja, da steckt so viel Herzblut drin, Da ist jeder wirklich mit Leib und Seele dabei, auch wie die diese Kastrationskampagnen organisieren. Also da ist die ganze Familie, jeder, der, je natürlich nur die mit Tierschutz was am Hut haben, das ist schon klar, aber die mit dem Tierschutz was am Hut haben, die arbeiten da so, also die arbeiten 24/7 und noch eine Stunde länger. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt.
Das glaube ich dir. Auf wie viel Widerstand stoßen die Tierschützer vor Ort bei den Behörden oder arbeiten sie gut mit denen zusammen?
Na, ich glaube, das Problem in Rumänien ist die Korruption. Also was auch mich auch beeindruckt hat, im Negativen allerdings, ist, dass überall, also du siehst unglaublich viele große Baustellenschilder, wo drauf steht, gefördert von der Europäischen Union. Und die sind aber aus dem Jahr, weiß ich nicht, 2012, 2017 oder irgendwie, also alle schon ein paar Jahre alt und da tut sich halt nichts. Und das liegt einfach daran, dass diese Gelder in Rumänien halt versickern. Und das ist das größte Problem. Es ist ja auch genauso wie dieser Nathan in der, ich muss nochmal darauf Bezug nehmen, weil er einfach recht hat, in der Dokumentation sagt, das Geld, was die Tötungsstationen kosten, könnte man wunderbar in Kastrationsprogramme stecken. Und dann wäre das Problem in vielleicht 10, 15 Jahren mit den rumänischen Straßenhunden tatsächlich erledigt. So ist es einfach nur eine reine Geldmacherei. Und das ist so das, was leider Gottes in Rumänien das größte Problem ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist ja, ich glaube, in Italien auch eben ähnlich, dass diese Tierheime, wo die Hunde dann für immer drin sind und nie mehr rauskommen, dass damit auch Leute Geld verdienen einfach, ne? Dass sie diese genau. Hunde da verwahren und
genau.
Ja. Ich hatte dir ja gesagt, ich habe diese Doku nicht gesehen und ich verspreche der Tierschützerin Anke Schürmann, die Cookie damals gerettet hat, schon seit einigen Jahren, dass ich mal bei ihr vorbeischaue. Sie macht Tierschutz auf Mallorca in einer Tierauffangstation. Aber ich habe es noch nicht gemacht und ich glaube, ein Ding ist eben auch, dass ich ja emotional davon wahrscheinlich sehr mitgenommen werde. Wie ist es dir gegangen, als du vor Ort warst und in die Hundeaugen geguckt hast? Was macht das mit dir?
Es ist tatsächlich so, dass ich zu den ganz, ganz wenigen Menschen gehöre, die das gut können. Frag mich nicht warum, ich habe mich das auch schon ganz oft gefragt. Ich kann Tiere nicht leiden sehen, aber ich kann mit dem Wissen, ich kann nicht alle retten, kann ich diesen einen retten. Also ich könnte tatsächlich in ein Tierheim gehen, in eine Auffangstation und wenn mir jemand sagen würde, okay, du kannst von diesen 20 Hunden, kannst du 5 mitnehmen und diese 5 werden gerettet, die anderen 15 müssen getötet werden, dann könnte ich das tatsächlich tun, weil ich im Kopf immer die 5 habe und nicht die 15.
Das ist gut.
Ich bin dafür auch unglaublich dankbar für diese Gabe, aber ich weiß, dass die meisten Menschen das nicht nachvollziehen können und dass die meisten Menschen das als absoluten Horror empfinden würden. Aber ich, keine Ahnung, warum ich das, aber das, ich kann das tatsächlich. Sonst könnte ich wahrscheinlich auch diesen Tierschutz in der Art und Weise gar nicht machen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Deshalb bist du genau die Richtige da an dem Ort. Und du kannst das auch so gut vermitteln. Also unbedingt checken den Instagram-Account von dir, um sich das nochmal genau anzugucken, was du alles machst. Du machst ja auch noch so viel mehr. Und wir kommen jetzt nochmal auf dein Statement zurück vom Anfang. Du hast keine Lust mehr auf Tierschutz, der die Verantwortung abschiebt. Wir haben jetzt schon viel davon gehört, was du damit meinst, aber kannst du es nochmal zusammenfassen?
Ich möchte gerne, dass nur noch Tiere aus dem Ausland vermittelt werden von Tierschutzvereinen, die auch wirklich die Verantwortung dafür übernehmen. Und die Verantwortung endet eben nicht an der Landesgrenze, sondern die Verantwortung endet erst, wenn das Tier verstorben ist. Das kann nach einem Jahr sein, das kann aber auch erst nach 10 Jahren sein. Und wenn das Tier 10 Jahre erst später verstirbt und es gibt in dieser Zwischenzeit Probleme, möchte ich, dass der Verein, der das Tier vermittelt hat, dafür gerade steht. Und wenn es Probleme gibt, beispielsweise so der Klassiker, es kommt ein Kind in die Familie und der Hund kommt mit dem Baby nicht klar, dann möchte ich, dass der Tierschutzverein, der diesen Hund vermittelt hat, sich darum kümmert. Und zwar persönlich und nicht mit, naja, ruf halt einen Hundetrainer an, sondern ich schicke dir einen Hundetrainer vorbei. Also ich möchte einfach, dass die Vereine sich bewusst werden, dass es eben nicht nur einfach ums Vermitteln geht, sondern dass es unfair wäre, die Adoptanten mit Problemen, die dann irgendwann kommen, alleine zu lassen, sondern der Verein muss tatsächlich da sein und zwar immer.
Ich finde das einen sehr guten Ansatz, aber in den Vereinen, das wissen wir ja auch, sind ja oft Menschen unterwegs, die das auch ehrenamtlich machen, so wie du ja auch, die immer gucken müssen, dass sie genug Spenden einsammeln, um alles am Laufen zu halten. Das ist natürlich ein Anspruch, der vielleicht auch dazu führt, dass weniger Hunde vermittelt werden.
Genau, und da sind wir bei den 15 Hunden und den 5 Hunden, die ich vorhin besprochen habe. Wenn ich 20 Hunde vermittle und 15 Hunde sind nicht gut vermittelt und landen im Tierheim oder werden zu Wanderpokalen und sind unglücklich, sowohl die Menschen als auch die Hunde, dann ist es kein guter Auslandstierschutz. Dann vermittle ich nur die 5 und weiß, die sind happy.
Ich finde es gut, weil es geht immer um die Hunde und es gibt Geschichten, die so gruselig sind. Da sind Hunde vermittelt worden und dann sind sie in ganz falsche Hände geraten und dann wieder in die falschen Hände. Und einfach, weil eben nicht verantwortungsvoll vermittelt worden ist. Deshalb finde ich diesen Ansatz sehr gut. Was empfiehlst du den Menschen, die gerade auf der Suche sind nach einem guten Tierschutzverein? Woran erkennt man den?
Es gibt inzwischen sehr viele Hundetrainer, die gerne kostenlos beraten. Und ich würde mir wahrscheinlich 5 raussuchen, die bei mir in der Nähe sind, würde alle 5 anrufen und würde sagen, ey, ich möchte gerne einen Hund aus dem Tierschutz und ich weiß nicht, welcher wirklich zu mir passt. Und dann wollen wir nicht mal, können wir nicht mal, bietest du sowas an? Und ich denke mal, von diesen 5 wird 1 oder 2 dabei sein, die sagen, ja, habe ich Bock drauf, helfe ich dir sehr gerne. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, einen Tierschutzverein zu suchen, der nicht zu groß ist, weil je größer der Tierschutzverein, umso weniger persönliche Betreuung. Ich würde darauf achten, dass man kann ja auch bei den Tierschutzvereinen, wenn man unter den Kontakten oder nee, unter Team guckt, ist es ja meistens so, dass die Ansprechpartner mit den verschiedenen Städten auch dabei stehen. Das würde ich auch auf jeden Fall machen. Oder was ich noch besser fände, ist tatsächlich Barkdate. Das ist diese Organisation, die praktisch so Hundetreffen von Pflegestellenhunden auf Plätzen oder in Berlin beispielsweise ist es, ich glaube, Tempelhofer Feld gewesen oder so. Das heißt, da kannst du mit deinem Pflegehund hingehen, wenn er dafür geeignet ist und jetzt nicht irgendwie der super Angsthase. Und dann können Interessenten da hingehen und können gucken, Mensch, ist da vielleicht einer dabei. Das finde ich auch, ist eine ganz tolle Sache, die jetzt gerade so ein bisschen in Mode kommt.
Ist auch eine gute Idee. Was empfiehlst du den Menschen, die zu dir kommen und sagen, Mann, du hast so viel Erfahrung, so viel gesehen, so viel erlebt. Wenn sie sagen, wir wollen einen Tierschutzhund adoptieren, wie findet man seinen Herzenshund?
Ich leite tatsächlich immer an Claudia weiter. Weil, also ich habe jetzt natürlich in Rumänien viele Hunde auch gesehen und kann da auch schon ein bisschen einschätzen und wüsste jetzt auch, keine Ahnung, wenn jemand zu mir sagt, also ich würde gerne einen großen Hund haben, bin auch bereit, mit einem Hundetrainer zusammenzuarbeiten und so. Da wüsste ich jetzt auch schon in Rumänien 2, 3, wo ich sagen könnte, okay, das ist kein Problem. Ansonsten immer versuchen, mit Menschen zu sprechen, die die Hunde vor Ort kennen. Das ist immer gut. Und sich auch heutzutage unbedingt Videomaterial zuschicken lassen. Das ist auch immer wichtig. Das ist auch heutzutage eigentlich machbar. Und natürlich auch, was du auch gesagt hast, es sind alles Ehrenamtler, Verständnis dafür haben, dass es halt manchmal doch 2, 3 Tage länger dauert, bis eine Antwort kommt.
Ich finde den Punkt mit dem Videomaterial auch total gut. Also, dass man dieses Videomaterial bekommt, dass man sich das anguckt, aber auch zusammen dann mit der Trainerin, die man sich vorher schon geholt hat an die Seite und das dann analysiert und guckt, Mensch, was zeigt denn der Hund oder in welcher Situation ist er da, dass man sich da auch schon besser drauf vorbereiten kann, wer da vielleicht bei einem einzieht, ne?
Absolut. Also dieses Videomaterial heutzutage. Und es ist ja auch so, das ist auch noch so ein wichtiger Tipp. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, wir sehen 5 Welpen und wir überlegen, welchen von diesen Welpen wollen wir denn nehmen. Dann ist unser erster Impuls immer, ach, ich nehme den da hinten, der ist so schön frech und der ist so vorlaut und der ist so witzig und so. Also ich würde dann eher den ruhigen nehmen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also bitte nicht von den Emotionen leiten lassen, sondern wirklich, also einen Hundetrainer vorab zu holen, ist immer eine super Sache, weil die sich einfach auskennen. Bitte, es muss einer sein, der mit Tierschutzhunden Erfahrung hat, weil Tierschutzhunde sind einfach anders als andere normale Hunde, die beim Züchter groß geworden sind, die einfach eine total tolle Sozialisierungsphase hatten und wo alles tutti ist. Das ist bei Tierschutzhunden meistens nicht der Fall. Die haben irgendeinen Klacks immer. Deshalb muss es ein Hundetrainer sein, der sich mit Tierschutzhunden auskennt, der Erfahrung damit hat, vielleicht selber auch in einem Tierschutzverein mitarbeitet. Das ist auch oft der Fall. Also einfach ein bisschen recherchieren. Und ja klar, also wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, ja okay, boah, ich würde gerne, aber irgendwie überfordert mich das. dann einfach mich anrufen und dann helfe ich da auch total gerne. Das ist heutzutage dank Instagram und ChatGPT und hast du nicht gesehen, hat man da relativ schnell ein paar gute Ansprechpartner parat.
Absolut. Und Jessica, meine Freundin Dani hat dir auch schon geschrieben. Ihre Schwester hatte eine französische Bulldogge adoptiert aus Bulgarien und da gab es auch so ein paar Fragen und sie sagt, oh, die hat sofort ganz nett geantwortet. Das war richtig schön. Deshalb, also schön. Keine Scheu. Gibt es etwas, was dir aktuell Hoffnung macht in Sachen Auslandstierschutz?
Also ich bin ja jemand, der eigentlich immer positiv denkt und ich sehe auch immer sehr viel Positives. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, Hoffnung und Auslandstierschutz komme ich gerade nicht so wirklich zusammen. Ich sehe es eher tatsächlich immer noch mit einem sorgenden Auge, weil einfach zu viele Hunde nach Deutschland kommen, die nicht richtig vermittelt werden. Also ist leider Gottes Hoffnung ist gerade so, ich sehe noch keine Hoffnung.
Ja, und angesichts auch dieser Doku, die du erwähnt hast, die macht einem auch wenig Hoffnung, wenn man das sieht, ne? Dass da eben Leute ihre Goldgruben entdecken, gerade in diesem Thema.
Ja, wobei dadurch, dass ja durch die sozialen Medien und der Nathan hat wirklich schon viel auf die Beine gestellt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich da was tut, wenn er jetzt dran bleibt und wenn er noch mehr, also er hat unglaublich viele Prominente auch an den Start gebracht. Und wenn diese Welle für ihn jetzt noch weiter so gut läuft, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sich da wirklich was tut, weil irgendwann können die Politiker, das funktioniert ja immer ganz gut, solange keiner drüber redet und solange irgendwie nicht so viel aufgedeckt wird. Und wenn aber so ein Aufschrei ist und dieser Aufschrei hält an, dann muss auch die Politik irgendwann reagieren. Und ich könnte, und da wären wir doch bei der Hoffnung, könnte mir vorstellen und hoffe, dass sich da tatsächlich was tut und diese Tötungsstationen vielleicht, naja, es wird schon noch ein paar Jahre dauern, aber vielleicht in den nächsten 10 Jahren ad acta gelegt werden können.
Ja, die Galgo-Märsche sind ja auch ein Teil dieser Bewegung, die da Verbesserung erreichen wollen. Da müssen noch mehr Menschen aktiv auf die Straße und aktiv was tun. Was wünschst du dir denn für dich und deine Arbeit in Zukunft?
Ganz persönlich wünsche ich mir ganz tolle Adoptanten, die verständnisvoll sind und Ratschläge von mir annehmen. Und ja, ich hoffe, dass wir im Tierheim in Potsdam nur tolle Hunde abgegeben bekommen, die nicht den Nachbarn gebissen haben und auch die eigene Mutter schon gebissen haben, sondern Hunde, die einfach aus Zeitgründen oder wie auch immer ein neues Zuhause suchen, weil die sind deutlich einfacher zu vermitteln.
Das glaube ich. Ich danke dir, liebe Jessica, für deine Arbeit und für das tolle Gespräch und dass wir Zeit gefunden haben.
Ich danke dir. Ich freue mich auch sehr.
Das war mein Gespräch mit Jessica Witte-Winter. Ihren Instagram-Account verlinke ich dir in den Shownotes. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne Bewertung da, Sternchen oder empfehle sie Freunden weiter. Und wenn du sagst, oh, ich möchte auch gerne die Geschichte meines Tierschutzhundes erzählen, dann mach das sehr gerne. Du kannst mir gerne schreiben über Cookies Instagram-Profil cookies-friends-podcast. Ich freue mich. Bis dahin. Wir hören uns.